Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Heute präsentiert der Büchermarkt einmal mehr ein Kritikergespräch. Ich begrüße bei mir im Studio aus Berlin Katharina Teutsch und Tobias Lehmkuhl. Wir reden heute über zwei neue Bücher, einen Band mit, sagen wir, Erzählungen und essayistischen Erzählungen und einen veritablen Roman über Ferdinand von Schirachs Kaffee und Zigaretten und Matthias Navrats Roman Der traurige Gast und beginnen auch in dieser Reihenfolge mit Ferdinand von Schirach Kaffee und Zigaretten. Allein den Titel zu sagen, wirft zwei Fragen auf. Warum heißt das Buch so und es hat keine Gattungsangabe? Was für Texte sind darin versammelt, Herr Lehmkuhl?
Es sind da drin zum Teil, würde ich sagen, feuilletonistische Artikel versammelt. Es gibt auch am Ende des Bandes eine Nachweisseite. Also durchaus ist auch ein oder zwei Texte sind in der Bild-Zeitung erschienen, also sehr schmale Texte. Es gibt dort drin so Kinobetrachtungen. Es geht auch immer wieder ein wenig um Literatur, aber es sind vor allem autobiografische Erzählungen und Kürzesterzählungen des Autors, in denen es also um seine Erlebnisse als Anwalt geht, einerseits aber vor allen Dingen auch im allerersten, größten oder zumindest eindrucksvollsten Text um die eigene Kindheit als Internatsschüler und dem ja der Traurigkeit der Jugend zugeneigten Fast-Selbstmörder.
Vielleicht halten wir sozusagen gleich zu Beginn ein und beschäftigen uns mal kurz mit der ersten Geschichte. Die ist ungefähr 10 Seiten lang, für das Buch schon relativ lang und ein kleiner autobiografischer Abriss, so möchte man meinen, beim Lesen. Wie funktioniert der eigentlich? Vielleicht auch im Hinblick auf die Geschichten, die man von Ferdinand von Schirach gewohnt ist und durch die er berühmt geworden ist.
Ich habe mich über den sehr persönlichen Ton gewundert, weil alle anderen Texte dieses Bandes sind eben sehr cool, sehr zurückgenommen, enthalten sich jeder moralischen Einschätzung der Ereignisse. Und in dieser ersten Geschichte passiert tatsächlich was sehr, sehr Zartes. Also er beschreibt eben seine Kindheit, also er kommt ja aus dieser sehr, sehr bürgerlichen Familie, eine Familie, über der auch ein Fluch liegt. Balor von Schirach war der Großvater von Ferdinand von Schirach. Und er leitet sozusagen sein ganzes durchaus depressives Dasein als Jugendlicher und eben später auch als erwachsener Mann und seine berufliche Karriere als leidenschaftlicher Verfechter der Demokratie aus dieser unheilvollen Nazi-Familiengeschichte ab. Und eben in dieser ersten Geschichte passieren ganz schockierende Dinge. Der Vater stirbt, der Junge kommt aus seinem Jesuitenkolleg, in dem er auf dem Internat ist, zurück in den Ferien. Und wenige Tage nach dem Tod des Vaters besäuft er sich systematisch mit Whisky in der Familienbibliothek, glaube ich, und greift dann zu einer Flinte aus dem Jagdschrank der Familie und versucht sich zu erschießen, kommt aber nicht mehr dazu, weil er irgendwie besoffen zusammenbricht. Und am nächsten Morgen von einem Gärtner gefunden wird. Das ist schon eine Geschichte, die einen sofort reinzieht in ein vermeintliches Familienschicksal, über das man jetzt eigentlich gerne mehr wissen würde. Ja. Und dann bricht das aber relativ jäh ab.
Bisschen so arbeitet er natürlich auch eben bei seinen Geschichten sonst, wo er ganz komplexe biografische Fälle natürlich reduzieren muss auf Muster, aus denen dann eine Straftat zum Beispiel resultiert. Das fand ich verblüffend, dass er das anwendet auf die eigene Familien- und Selbstgeschichte. Allerdings hatte ich einen anderen Eindruck, er formuliert es ja nicht aus als Sie, also Sie sprachen von einem bürgerlichen Zuhause und ich fand durch die, nicht nur vom Namen von Schirach und es war de facto eine adlige Familie, sondern auch die Schilderung der Umstände auf diesem Gutshof mit den Jagden, mit den Hunden, mit den Tieren, mit den Parks, das ist ja nicht nur wohlhabendes Bürgertum, sondern das ist ja richtig alter Adel in seiner prekären, dekadenten, Spätform.
Ins bürgerliche Zeitalter transformierte Tradition adeliger Häuser, in denen auch so zärtliche Zugewandtheit gegenüber Kindern anscheinend keine große Rolle gespielt hat.
Das ist ja adelstypisch, ne? Die Kinder werden in den Park geschickt und können abends wiederkommen. Ja, man kümmert sich nicht drum. Oder ins Internat, genau. Ja. Also es ist eher so ein bisschen aus der Tiefe der deutschen Geschichte gesprochen, ohne dass er ein einziges Mal Anspruch auf die Würde dieser Herkunft erheben würde. Eher im Gegenteil, wäre mein Eindruck, Herr Lehmkuhl.
Ich wollte ganz kurz noch was hinzufügen. Diese Geschichte ist insofern, setzt sich ab von der Arbeitsweise, die Ferdinand von Schirach normalerweise favorisiert, weil er da nämlich doch anfängt, ein wenig zu psychologisieren. Man versteht irgendwie, warum dieser Mann so geworden ist, wie er ist. Dieser kalte Blick, den er eben auch auf diese schrecklichen Verbrechen, mit denen er sich als Strafverteidiger beschäftigt, dieser kalte Blick, der kommt irgendwie auch aus der Tiefe dieser Familiengeschichte und dieses relativ lieblosen jugendlichen Daseins, das ja dann auch in die Depression mündet, wovon dann auch weitere Kapitel noch handeln.
Ja. In dieser ersten Geschichte gibt es aber auch schon dann die Geschichte des 18-Jährigen mit einer Frau, Urlaubsort auf dem Balkon, das Meer betrachtend. Also es geht dann schon ein bisschen darüber hinaus.
Genau, und dann heißt es am Ende dieser Geschichte und dann plötzlich, also nach dieser offenbar glücklichen Zeit mit der Frau in den Ferien, die da auf einer kurzen Seite skizziert wird, heißt es, und dann mit einem Mal realisierte er, dass die nächsten 60 Jahre so bleiben würden. Ja, also da spricht dann wieder die Depression aus ihm. Ich würde übrigens, das muss ich jetzt auch zur Verteidigung sozusagen dieser Geschichte sagen, man muss sie nicht unbedingt autobiografisch lesen. Sie funktioniert auch als eine Erzählung gut, aber sie gibt natürlich den Ton vor für das ganze Buch, also für die Todesverhangenheit eigentlich dieses ganzen Buches. Frau Teutsch sagte es schon, es geht immer wieder auch so um Depressionen, depressive Phasen, aber vor allen Dingen um die Vergänglichkeit des Daseins an sich. Also er zitiert zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob es Marc Aurel ist oder aus den Selbstbetrachtungen, dass der Pfeil am Anfang, also zur Geburt losgeschossen wird und uns am Ende des Lebens dann trifft dieser Pfeil. Also es ist so ein ganz starkes Vanitas-Gefühl durchwebt den Großteil dieser Erzählung und kürzeste Erzählung.
Also von den 48 Stücken sind natürlich nur wenige im engeren Sinne autobiografisch. Viele haben gar nichts mit ihm zu tun und andere haben zwar mit ihm zu tun, aber er sitzt dann eben, sagen wir, bei einem Kaffee auf dem Potsdamer Platz und begegnet jemandem, einem ehemaligen Mandanten, und dann erzählt er aber dessen Geschichte und gerät irgendwo hin. Das ist dann sehr vermittelt mit sich selber nur verbunden. Kann man überhaupt sagen, dass die Stücke sich fügen zu einem lockeren Mosaik, das eine Biografie ergibt? Oder ist es doch eher, wie ganz am Anfang Herr Lehmkuhl gesagt hat, ein wenig eine Sammlung auch von feuilletonistischen Texten mit biografischen Einsprengseln? In welche Richtung geht's? Also geschlossene Form oder eher offene, dissoziative?
Also ich finde, es ist eine sehr offene Form und mich hat das Buch als Buch insofern auch nicht überzeugt. Es gibt einzelne Geschichten, die wunderbar sind. Man kennt das eben auch von seinen beruflichen Erfahrungen, von seinen Fällen, die er schildert, wo er sozusagen die Normalität des Mörders, die interessiert ihn ja. Er interessiert sich ja nicht für den Psychopathen, weil der Psychopath ist krank. Das lässt sich mit einem Krankheitsbild beschreiben. Er interessiert sich für den Mörder, der theoretisch in uns allen steckt. Und insofern sind auch die Geschichten berühmter Fälle, die er da auch schildert in diesen Vignetten, oder auch immer wieder Rückgriffe, die er unternimmt auf bestimmte Fälle der Rechtsgeschichte, die auch für die Entstehung der Bundesrepublik zum Beispiel sehr wichtig gewesen sind, oder auch berühmte Fälle der NS-Rechtsprechung. Da lernt man eine ganze Menge, aber insgesamt ist es doch so, dass dieses Konglomerat aus sehr persönlichen, anrührenden Stücken über dieses depressive Ich, jugendliche Ich, was er beschreibt, andererseits ist es dann auch ein bisschen sowas wie ein Bildungs Roman. Also er betreibt schon ein ziemliches Name-Dropping und Bildungshuberei. Also er ist sozusagen auf Augenhöhe mit Fontane, Kleist, Heidegger, das hat er alles gelesen. Und an irgendeiner Stelle sagt er auch, man kommt irgendwann in ein Alter, da hat man keine Vorbilder mehr. Da macht er eine Einschränkung, das ist dann der Regisseur Michael Haneke. Dann kommt so eine Art Großrezension des Werkes von Haneke.
Haneke, das ist sogar die Laudatio gewesen oder ein Teil der Laudatio, die er wirklich auf Haneke gehalten hat.
Ja. Genau, also es ist so ein bisschen, da ist ein Mann, der sich irgendwie verortet in seiner Vergangenheit, aber auch nach Gesprächspartnern auf Augenhöhe sucht, teilweise Geistergespräche führt. Es klingt fast am Ende ein bisschen wie ein Vermächtnis, aber für mich fügt sich das Ganze trotzdem nicht zusammen zu einem Buch, was ich so in einem Guss durchlesen kann und wo ich am Ende das Gefühl habe, ich habe jetzt diese Welt des Ferdinand von Schirach wirklich verstanden.
Ja, ich finde, auf der inhaltlichen Ebene ist es auch ein Sammelsurium. Ja, also ich finde auch, viele Geschichten passen nicht so recht zueinander und es hat auch was von Name-Dropping mitunter, wenn dann Helmut Schmidt auftaucht und dann Mick Jagger und dann Romy Schneider und Lars Gustafsson und so weiter. Zusammen,
mit dem er Tennis spielen geht.
Ja, es hat, zusammengehalten werden sie oder was sie verbindet, diese Geschichten, ist aber der Ton. Und das ist so ein abgehangen, cooler Hemingway-Ton. Also da kommt auch nochmal der Titel, es müsste eigentlich nicht Kaffee und Zigaretten heißen, sondern Whisky und Zigaretten oder sowas. Es wird auch Alkohol getrunken und nicht so viel Kaffee in dem Buch. Also das ist so ein bisschen die Lebenshaltung eines Mannes in den besten Jahren, der so ein bisschen auf die irdischen Dinge hinabschaut. Und das schlägt sich in dem Ton wieder, der auf seine coole, unterkühlte Art, aber auch etwas Manieriertes an sich hat.
Ich finde, er versucht ja so ein bisschen der Wellbeck des deutschen Literaturbetriebs zu sein. Und auch nochmal, weil Sie vorhin über Vanitas-Motive gesprochen haben, die Zigaretten sind sozusagen für ihn eine Koketterie mit dem Tod. Also deswegen ist die E-Zigarette auch für ihn ein völlig verwerfliches und eine sinnlose Erfindung, weil jeder echte Raucher bei jedem Zug, den er nimmt, seinen eigenen Tod mitreflektiert. Und darin gefällt er sich natürlich unglaublich in dieser Morbidität. Und das hat mich sehr stark auch in Michel Houellebecq erinnert. Ja. Vielleicht ist er nicht ganz so zynisch.
Ja, ich habe es allerdings mehr sozusagen im vergehenden Rauch und im Verschwinden der Materie, im Genuss gesehen, nicht in der Beschädigung der Lunge. Also die Leere und die Todesverfallenheit des Rauchens sozusagen im Verschwinden, im Akt selber. Aber das ist ja jedem unbenommen, wie er seine katastrophale Lehre aus der Vielraucherei zieht. Aber jedenfalls spielt sie bei ihm tatsächlich eine große Rolle. Es gibt ein ganzes Helmut-Schmidt-Kapitel und es gibt immer wieder Hinweise darauf, was das Rauchen für eine Anwesenheit des Todes im Leben darstellt. Damit hat man schon mal ein bisschen die sententiöse Gestaltung des Buchs auch mit erfasst. Es gibt ja häufiger solche Hinweise. Und wir finden darüber jetzt keinen Übergang zu Matthias Navrat, obwohl es auch nicht ausgeschlossen ist, aber wir wollen kein mühsam konstruieren, was Weisheiten, Lebensweisheiten, tiefe Einsichten in Geschichtsverläufe angeht und so weiter.
Ja, aber die Depression kommt im Titel von Matthias Navrat jetzt auch schon vor.
Okay, wir haben es doch geschafft, einen sinnvollen Übergang zu schaffen von Ferdinand von Schirachs Kaffee und Zigaretten zu Matthias Navrats Der traurige Gast. Diesmal ist es ein Roman. Der, kann man das überhaupt sagen, was erzählt Frau Teutsch?
Der traurige Gast ist ein Buch über polnische Exilanten in Berlin und es ist damit eben auch ein Berlin-Buch, was aber auf sehr leisen Sohlen daherkommt und man merkt zu Beginn gar nicht, dass es wirklich ein Berlin-Buch ist. Aber so nach und nach ergibt sich so eine Karte dieser Stadt und ein Großteil des Romans spielt eben auch in Vierteln, die noch nicht der Gentrifizierung anheimgefallen sind, also zum Beispiel im Wedding und in Stadtteilen, in denen sich eben viele Exilanten aus Polen, aber eben auch aus arabischen Ländern aufhalten. Das Buch ist dann in drei Großkapitel unterteilt. Die nennen sich die Architektin, die Stadt und der Arzt. Und ja, das erzählerische Zentrum, obwohl das gar nicht am Anfang schon vorkommt, sind die Anschläge. Ist der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche, der vor 2 Jahren stattgefunden hat. Ein Mann ohne Namen beobachtet seine prekäre Nachbarschaft und begibt sich in so eine Art Paranoia, weil er jetzt durch diesen Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt auch ständig glaubt, von arabisch sehenden Mitbürgern, die in seinem Stadtteil Wedding wohnen, irgendwie verfolgt zu werden.
Tatsächlich kommt dieser Anschlag auf dem Breitscheidplatz auf Seite 189 vor. Und in manchen Gesprächen über das Buch ist es mir auch so ergangen, dass alle das sozusagen so als Zentrum gelesen habe. Mir ist es aber nicht so gegangen. Erstens ist es kommt es sehr spät, von 300 Seiten nach 200. Die Folgen davon, also dass er ängstlich durch Berlin geht, umfassen noch 2 Kurzkapitel. Und das war's. Man kann natürlich sagen, es bildet, weil etwas darauf hinausläuft und etwas davon abhängt, darüber hinaus, so einen essentiellen Schwerpunkt, nicht jetzt unbedingt so einen Handlungsschwerpunkt. Wie sehen Sie das?
Also, wenn es um ein Zentrum geht, würde ich ja erstmal bei einem Roman an ein gewisses Sinnzentrum denken und das vermag ich zumindest in dem Anschlag am Breitscheidplatz nicht auszumachen. Es gibt also die Großeinteilung dieser Kapitel hat vor allen Dingen 2 Schwergewichte, so nach rechts und nach links. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit einer Architektin, einer polnischen Architektin, die in Schöneberg wohnt und womöglich für den Erzähler, Autor, also Matthias Navrat, ist hier sehr leicht erkennbar als erzählendes Ich, eine Wohnung einrichten soll und im dritten und letzten Teil dann eben geht es zentral um den Arzt Darius, der auch von Polen nach Deutschland gekommen ist und sehr viele Schicksalsschläge so zu erleiden hatte. Und für mich ist eben kein klares erzählerisches, kein Sinnzentrum erkennbar, weil sich die Erzählung so dahin schleppt, ein wenig auf schweren, behäbigen Füßen. Also Sie sagten, es kommt auf, Frau Teutsch, es kommt auf leisen Sohlen her, das Buch. Ich finde es eher behäbig. Ich habe das Gefühl, es ist eine Aneinanderreihung von Geschichten, auch von Plattitüden mitunter. und sehe eigentlich gar nicht, wo es hin will, was es möchte. Und der Erzähler selber weiß auch gar nicht, was er will. Das ist auch sein Grundproblem. Also er läuft da wie ein Zombie eigentlich durch die Stadt und hat keine eigenen Gefühle oder hat nur so ungefähre Gefühle, aber äußert die niemals, sondern hört diesen Menschen zu. Und man weiß aber auch gar nicht, warum diese Menschen, also vor allem die Architektin und ihm, dieser Darius, ihm so ausführlich Geschichten erzählen, weil er ist so eine weiße Fläche. Und
es sind zwei Fragen sozusagen in dem, was Sie sagen. Die eine ist, warum ist der Erzähler selber, sagen wir, so blass? Also als ich mir selber gedacht habe, der ist blass, vielmehr sozusagen der Vampir als eine blasse Figur ein, die andere aussaugt, und dachte, von der Blässe zum Vampir zu kommen, ist gar nicht so schlecht. Aber er ist ja kein schlechter Erzähler, grundsätzlich Herr Navrat. Er hat ja schon zwei ganz beachtliche Bücher geschrieben. Die vielen Tode unseres Opas Jurek war das letzte. Also er kann es, wenn man so will. Es ist kein Zufall, dass er hier einen Erzähler hat über gut 300 Seiten, der quasi nicht existiert. Der dauernd irgendwo vor Ort ist, etwas beobachtet, aber überhaupt kein eigenes Profil bekommt. Das ist gewollt. Davon würde ich jetzt meine Hand ins Feuer legen. Aber wenn es so ist, es muss ja nicht gelungen sein, haben Sie eine Ahnung, was er damit hätte wollen können, Frau Deutsch?
Also ich finde diesen Erzähler auch hochproblematisch, weil er ist wirklich mehr sowas wie ein Stichwortgeber. Also er geht in die verschiedenen Milieus, in die Lebensgeschichten dieser Menschen rein, sagt aber auch zwischendrin immer, dass er sich unwohl fühlt, dass er sich abgestoßen fühlt, dass es ihn regelrecht aggressiv macht. Aber er geht trotzdem immer wieder hin. Also das, wenn man das jetzt sozusagen als literarischen Kniff versteht, dass wir da einen Erzähler haben, der eigentlich so eine Art Zombie-Wesen ist, könnte man auch sagen, gut, das ist irgendwie ein literarisches Experiment. Aber das muss dann sozusagen auch gedeckt sein durch die Geschichten, die da jetzt angesaugt werden.
Das ist die andere Frage, die gerade aufgeworfen ist.
Und da würde ich Tobias Lehmkuhl recht geben. Also er geht jetzt, um mal ein Beispiel zu nennen, zu dieser Architektin Dorota. Das ist eine offensichtlich ältere Dame, die einfach die Schicksalsschläge des 20. Jahrhunderts, sie kommt aus einer Familie aus Galizien, der Großvater ist von den Nationalsozialisten ermordet worden, und sie kann die Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht verwinden. Und sie wird sich auch am Ende des Kapitels umgebracht haben. Und jetzt geht dieser Erzähler, die einen großen Widerwillen hat, immer wieder in diese Wohnung dieser Frau und isst da so einen farblosen, trockenen Kuchen und will da gar nicht sein. Und wir als Leser bekommen jetzt so vortragsartig die Geschichte, die leidvolle Geschichte des 20. Jahrhunderts, wirklich wie ein fast schon abgeschmacktes Klischee, vortragsartig aus der Perspektive wie dieser Dorota runtererzählt. Und dieser lakonische Erzähler, also ich will das jetzt nochmal kurz aufgreifen, warum der Erzähler sozusagen so blass bleiben muss, das ist jetzt der Trick zu sagen, da ist einerseits die Schwere der Geschichte, das sind Dinge, die sind eigentlich unerzählbar, weil sie so furchtbar sind, und das kann jetzt nur durch einen Erzähler, der möglichst unmotiviert und möglichst unemotional, wie so ein Roboter eigentlich, wie ein Aufschreibesystem, das jetzt irgendwie anstößt, aber selbst eigentlich nicht in Bezug dazu steht. Ich finde aber, das funktioniert überhaupt nicht.
Bei Dorota ist die erste Figur, dann gibt es aber zwei andere, Eli und Darius, die Sie genannt haben. Die sind ja fast gleich lang, jeweils gibt es denn etwas Verbindendes zwischen den dreien, was den Roman ja überhaupt erst als solchen konstituieren würde. Ja, von ihrer Lebensgeschichte, von ihrer Erfahrung, was sie erzählen.
Von der Erfahrung, was sie erzählen? Nein, da gibt es eigentlich für mich jetzt offensichtlich nichts Verbindendes. Ich muss noch eben einhaken bei Frau Teutsch oder da drauf setzen. Also dieser geschmacklose Kuchen, der ihm immer wieder angeboten wird. Also genauso ist auch der Erzähler. Er ist auch wie ein geschmackloser Kuchen. Und ich habe nicht verstanden, was dieser geschmacklose Kuchen soll und ob das womöglich eine Metapher ist. Und selbst wenn es eine Metapher wäre, denke ich, ist eine schlechte Metapher, ein geschmackloser Kuchen. Was ist das für eine Metapher? Und da ist ein anderes Problem, was ich schnell auch noch benennen möchte, dieses Romans. Er ist nämlich nicht gut geschrieben. Also ich finde ihn stilistisch immer wieder problematisch. Da heißt es zum Beispiel, ich glaube, die Architektin, sie musterte mich mit nachdenklichem Gesicht. Da denke ich, warum mustert sie ihn denn nicht einfach nachdenklich? Warum muss es ein nachdenkliches Gesicht sein? Es ist so eine etwas unbeholfene Betulichkeit, die sich auch durch diesen Roman zieht, und eine gänzliche Unnatürlichkeit in den Monologen. Also die Monologe sind wirklich ganz Papieren, und kein Mensch spricht in diesem Roman so, wie man spricht.
Ja, und Lakonie ist eben für sich genommen noch kein Qualitätsmerkmal. Ja.
Das ist ein, man muss es so sagen, eher negatives Gesamturteil meiner beiden Kollegen hier im Studio, Tobias Lehmkuhl und Katharina Teutsch. Vielen Dank für die exegetische Mühe, die Sie sich gemacht haben. Nicht immer mit viel Spaß verbunden, wie ich. Muss auch nicht sein, wie ich feststelle. Ja, also vielen Dank dafür, und gleich informieren Sie die Kollegen von Forschung Aktuell über Neues aus Wissenschaft und Technik. Und am Mikrofon des Büchermarkts verabschiedet sich für heute Hubert Winkels.